So, ich bin auf Strom schön. So, ihr Lieben, wir hatten ein sehr schönes Wochenende bis jetzt. Wir waren... Mal gucken, ob es so weitergeht. Wir haben mit, im Endeffekt waren es 12 Paare, die an dieser Amor Experience, an diesen Ehetagen seit Freitagabend teilgenommen haben. Und wir sind unglaublich dankbar, für die Zeit, die wir miteinander da als Ehepaare genießen durften. Und auch als noch nicht Verheiratete hatten wir auch ein Pärchen dabei. Und ich glaube, die haben es auch einen Großteil genossen. Und es war unglaublich schön, auch zu sehen, wie wir da als Gemeinde gewirkt haben. Weil es war etwas, jeder Einzelne, der was zu essen mitgegeben hat und der uns mit so feinen Köstlichkeiten versorgt hat, das war etwas, das hat Herzen geöffnet. Und das hat dafür gesorgt, dass Menschen sich auch diesen Botschaften, die teilweise herausfordernd waren, stellen konnten. Von daher habt ihr einen großen Anteil daran, dass ihr da einfach einen Weg geebnet habt in Herzen hinein. Und wir wollen heute uns ein Thema angucken, was nicht alleine mit Ehe, aber schon auch mit Ehe zu tun hat, weil das so der Rahmen ist, wo wir es vielleicht am ehesten denken, wenn wir vom Thema Bund hören. Und da wollen wir ein bisschen drauf gucken. Wir wollen schauen, was hat es mit Bünden auf sich oder was hat es mit Verträgen auf sich. Wir, und das ist jetzt ein kurzer Insider, aber das ist das Schöne, es gibt die Möglichkeit, das im Nachgang zu auch fragen, weil wir haben noch so viel Essen übrig und wir hatten das ja gestern schon mal in die Gruppe gestellt. Wer möchte, der kann gern danach noch Mittag essen und dann machen wir alles alle. Ich hoffe, das schaffen wir. Und dann können wir dort noch eine gute Zeit haben. Wir hatten nämlich gestern unseren ersten Lars-Moment. Die meisten jetzt wissen, wovon ich rede. Der Lars-Moment ist derjenige, der an allem schuld ist. Und wir hatten gestern so einen Moment, das haben wir gelernt. Bei mir war es der falsche Burger, den der McDonald's eingepackt hat. Das war nervig. Ich kann euch sagen, da sitzt du zu Hause und greifst in diesen Burger rein und willst schön essen und merkst, das ist das falsche Ding. Fährst du aber ohnehin nochmal los. Naja. Ihr Lieben, Vertrag oder Bund ist unser Thema heute. Statistisch gesehen ist es so, es kam vor kurzem eine neue Erhebung heraus, 2024 haben sich in Deutschland knapp 350.000 Menschen entschieden zu heiraten. Und gleichzeitig waren es 130.000, die sich im selben Jahr haben scheiden lassen. Das ist mehr als ein Drittel. Das heißt, wir merken, dass Ehe und dass Beziehung als solches umkämpft ist. Dass das nicht so einfach ist und dass es da auch Schwierigkeiten geben kann. Und deswegen möchte ich mit uns heute auf dieses Thema schauen. Natürlich können wir das nicht ausschöpfen und natürlich ist das viel reichhaltiger, aber ich möchte mit uns auf eine gewisse Grundlage eingehen. Eine Grundlage, wie hat sich Gott das eigentlich gedacht und wie erleben wir es aber heute und wie erfahren wir manches auch. Und deswegen möchte ich mit uns zuerst drauf schauen, wir müssen kurz definieren, was ist ein Vertrag, was ist ein Bund. Ich mache es an zwei Geschichten, weil ich finde die Geschichten einfach klasse. Ich habe das gelernt von einem Rechtsanwalt, der hat das so wunderschön erzählt und ich nehme das einfach auf und kopiere das einfach, weil ich es gut fand. Was ist ein Vertrag? Folgendes Beispiel. Wir kennen das. Wir, Adventsfrühstück, einmal im Jahr, der Heiko ist beauftragt, Brötchen kaufen zu gehen. Der fährt nach Mauskuber, dort hat er seinen Bäcker, weiß genau, dort wird vorher bestellt und dann gibt es frische Brötchen. Und das ist doch ein Genuss, oder, ihr Lieben? Läuft euch schon so ein kleines bisschen das Wasser im Mund zusammen. Da gibt es, Moment, yep, da gibt es frische Brötchen. Und der Heiko geht früh in dieses Lokal, in den Bäcker hinein und holt sich dort diese bestellten Brötchen. Und weil es früh ist, stolpert der Heiko in diesen Bäcker rein. Moin. Und mehr wird nicht ausgetauscht, nur Brötchen und Geld. Weil war ja vorher schon alles besprochen. Er bringt sie her, wir haben schon alles gedeckt, es ist schon alles da. Wir fangen an und es werden Brötchen geschmiert und mit den feinsten Sachen, die ihr mitgebracht habt, mit eurer Lieblingsdelikatesse drauf. Und es wird herzhaft in das Brötchen reingebissen und plötzlich hört man es aus einer Ecke vom Matze schreien, au! Was war passiert? Matze hat herzhaft in sein Brötchen reingebissen und da waren aber plötzlich Kieselsteine drin. Es war also ein besonderes Add-on, eine besondere Besonderheit, die in diesem Brötchen drin war. Und der Heiko, geistesgegenwärtig, sagt, stopp, wir müssen das hier einfrieren, alle Brötchen wieder einsammeln und dann fährt er wieder zurück zu seinem Bäcker. Und sagt, wir haben falsche Brötchen geliefert. Die mit den Kieselsteinen, weil da ist ja noch was zusätzlich drin, die müssen ja viel, viel wertvoller sein. Wir wollten eigentlich welche ohne Kieselsteine. Und jetzt ist es aber schon so, Sonntag, naja, um die Uhrzeit, sagt der Bäcker, das Problem ist, ich habe keine anderen Brötchen mehr. Also du kannst morgen wiederkommen, kannst du die doppelte Menge kriegen. Das Problem ist, die doppelte Menge am nächsten Tag nützt uns nichts. Dann bleiben wir alle hungrig und wollen aber gemeinsam Adventsfrühstück feiern. Also gibt es noch die Möglichkeit, dass der Heiko diese fehlerhaften Brötchen mit den Kieselsteinen zurückgibt und dass sein Geld zurückbekommt. Und dann ist es sogar, wenn der Matze dort seinen Zahn beschädigt hat, vielleicht sogar eine Brücke braucht oder eine größere Behandlung, dann müsste der Bäcker sogar für die Schadensersatz aufkommen und diese Brücke oder was an dem Zahn gemacht werden müsste, müsste er zahlen. Warum ist das so? Weil das, was der Heiko dort gemacht hat, war einen klassischen Vertrag zu schließen. Was ist ein Vertrag? Es geht in erster Linie bei einem Vertrag darum, dass eine Leistung um einer Gegenleistung willen erbracht wird. Das heißt, ich möchte Brötchen, ich möchte dein Geld. Das sind die zwei Sachen. Die eine Leistung, Brötchen, die andere Gegenleistung, Geld. Und dazu braucht es zwei übereinstimmende, korrespondierende, empfangsbedürftige Willensentscheidungen. Das ist jetzt ein bisschen, wie gesagt, juristisches Fachdeutsch. Was meint das? Korrespondierend. Es muss etwas übereinstimmen. Das heißt, der Heiko muss sagen, ich möchte gerne 50 Brötchen. Und der Bäcker muss sagen, ja, ich möchte dir gerne 50 Brötchen übereignen. Und dann ist es etwas, der Bäcker sagt, ich möchte dafür x Euro. Und der Heiko sagt, dafür möchte ich dir super gerne x Euro geben. Und dann haben wir genau das, es ist eine korrespondierende Willenserklärung. Und ein zweites, es muss empfangsbedürftig sein. Da habe ich eine Definition mitgebracht. Eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist eine einseitige oder vertragliche Willensäußerung, die erst mit dem Zugang beim Empfänger wirksam wird. Sie dient dazu, Rechtsfolgen gegenüber einer anderen Person herbeizuführen. Fachchinesisch, was heißt das? Da muss was übereinstimmen, das muss gehört werden von dem anderen oder man muss sich nonverbal darüber einig sein. Ganz viele von unseren Verträgen, die wir tagtäglich abschließen, funktionieren ohne Sprache. Deswegen in dem Beispiel, der Heiko stolpert bloß rein und sagt Moin und der Rest läuft. Wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst ein Gummibärchenpäckchen, stellst du dich nicht an die Kasse und sagst, ich möchte bitte dieses Gummibärpäckchen kaufen, kann ich das von dir bekommen? Sondern du legst es aufs Kassenband und sprichst keinen Ton. Die Kassiererin zieht es drüber und selbst die müsste noch nicht mal einen Ton sagen, die bräuchte bloß auf den Preis zeigen und ihr würdet einen Vertrag eingehen. Verträge können stillschweigend geschlossen werden und sie sind rechtswirksam. Und dann gibt es diesen Moment, was passiert, wenn eine Leistungsstörung auftritt? Was ist eine Leistungsstörung? Wenn in dem Brötchen nicht bestellte Kieselsteine drin sind. Das ist was, das habe ich nicht bestellt. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist also eine Störung der Leistung. Und da gibt es die Möglichkeit, dass es entweder nachgebessert wird. Das heißt, Kieselsteinbrötchen gegen richtige Brötchen zu tauschen. Und es ist sogar der Punkt dabei, dass dort der Schadensersatz möglich wird. Anderes Beispiel, wenn das eben nicht geht, wie in unserem skizzierten Adventsfrühstück, dann gibt es die Möglichkeit einer Rückabwicklung. Dann kann dieser Vertrag gekündigt werden. Bedeutet, die Brötchen werden zurückgegeben, weil sie fehlerhaft sind, es kann keine Nachbesserung erfolgen und man bekommt sein Geld zurück. Das machen wir jeden Tag, mehr oder weniger. Amazon, Zalando, diese ganzen Online-Häuser, wo man bestellen kann und wo man, sobald man sieht, ah, na, gefällt mir nicht und wieder zurück. Wir schließen Verträge und wir leben davon, dass entweder durch Kündigung oder durch andere Sachen diese Verträge auch relativ schnell wieder aufgehoben werden. Es gibt noch eine Besonderheit, die lasse ich weg, aus Grund von Zeit. Jetzt ein zweites Beispiel von Vertrag. Und da merken wir, wenn so Verträge gedacht werden, wird es ein bisschen schwierig. Wir nehmen das Beispiel Uni. Ein hoher Management-Kurs an der Uni geht zu Ende. Und in dieser Uni ist es so, jeder, der dort mit einer 1.0 dieses Studium beendet, der hat gesichert einen Top-Job in Deutschland. Und die Menschen, die eine Firma haben und die nach jemandem suchen, der Management richtig gut gelernt hat, die reißen sich um die Leute. Das ist quasi was, du steigst dort ein mit einem mindestens Jahresgehalt von 100.000 Euro plus Boni plus allem drum und dran. Also so ein Job, wo du sagst, läuft. Und deswegen werden dort wie eine Art Messe gemacht, eine Einladung ausgesprochen, wo gerade diese begehrten Studenten angeworben werden und dann an dem Abend versucht wird, die in die eigene Firma zu bekommen. Da werden natürlich für alle Begebenheiten gesorgt und an diesem Abend ist unser Top-Student, der gerade am Ende seines Studiums ist, lernt eine Frau kennen. Repräsentativ, äußerlich, 1A. Er sieht sie, er lernt sie kennen, er lernt sie lieben, sie heiraten und sie gestalten gemeinsam Leben. Wir springen 10 Jahre weiter, unser mittlerweile hochrangiger Management-Postenbesetzer kommt aus einem Auslandsauftrag wieder, sitzt gerade im Flugzeug, landet und auf dem Rollfeld, wo es zum Gate geht, ruft er seine Frau an und sagt, hier Schatz, ich muss mal mit dir reden, wo finde ich dich? Und er sagt, ja, kein Problem, ich baue gerade unsere neue Villa aus oder ich gucke, was die Bauarbeiten alles gemacht haben und kannst dorthin kommen, ich bin bis da und da. Der Mann fährt in die neue Villa, trifft seine Frau und sagt nach kurzem Vorgeplänkel, ich will gleich zur Sache kommen. Du weißt ja, für meinen Job ist es unglaublich wichtig, dass ich jemanden neben mir habe, der repräsentativ ist. Jetzt ist das Problem, dass die letzten Nachbesserungsversuche mit Botox und der ein oder anderen OP nicht so ganz funktioniert haben. Und unsere Leistung, die wir ja am Anfang abgesetzt haben, war, ich brauche jemanden an meiner Seite, der repräsentativ ist. Und deswegen will ich dich jetzt informieren. Ich reiche eine Kündigung ein, also ich möchte die Scheidung. Die Papiere gehen morgen zum Anwalt. Wie fühlt sich das an? Wir merken, wenn Verträge in dem Bereich so gedacht werden, ist es etwas, wo wir sagen, das ist vollkommen falsch. Das fühlt sich vollkommen falsch an. Warum mache ich das Beispiel? Erstens, nicht nur weil Ehen häufig als Vertrag gelebt werden, sondern weil wir dieses Vertragsdenken, dadurch, dass wir es tagtäglich erleben in unserem Alltag, unser ganzes Sein und unser Denken prägt. Und das geht dann nicht nur Ehepaaren so, sondern es geht uns grundsätzlich so. Der hat uns zum Essen eingeladen, dann müssen wir den auch mal einladen. Vertrag. Als der das letzte Mal bei uns zum Essen kam, hat er eine Flasche Wein mitgebracht. Da müssen wir auch eine Flasche Wein mitbringen. Oder beliebt, vor Weihnachten, wir schenken uns dieses Jahr nichts. Und dann kommt jemand mit einer kleinen Aufmerksamkeit einfach, weil er es gerne hat, was zu verschenken. Und sofort ist der Reflex, wir haben doch gesagt, wir schenken uns nichts. Warum? Weil im Endeffekt im Denken ein klassischer Vertrag drunter liegt. Leistung gegen Leistung. Und wir merken, wie Beziehungen ganz schnell beeinträchtigt und kaputt gemacht werden, weil wir so denken. Und sobald der eine nicht die Leistung erbringt, da brauchst du viele Larse, die dann schuld sind. Da brauchst du viele, wo du drauf sagen kannst, der war's, um den Frust wegzukriegen. Und dann gibt es Krach und dann gibt es Streit und dann gibt es alles Mögliche. Warum? Weil wir viel zu sehr in diesem Vertragsdenken drin sind. Was ist das Gegenteil? Was ist der Bund? Wieder ein Beispiel. zwei Könige. Ein siegreicher König, einer, der ein florierendes Land hat, mit reichen Goldvorkommen, gerade Gold in der Zeit, ne? Ja, ist gerade wichtig. Und einen Nachbarkönig, der plötzlich sagt, ich greife diesen König an. Und er führt einen Krieg mit diesem siegreichen König. Und dem siegreichen König gelingt es, unter hohen Opferzahlen diesen Feind zurückzuschlagen und ihn schlussendlich zu besiegen. Aber es kostet ihn einen hohen Preis. Ganz viele seiner Landsleute, seiner Untergebenen sterben und es tut dem König weh. Er schafft es, diesen besiegten Feind gefangen zu nehmen und ihn vor den Richterstuhl in seinem Königspalast zu stellen. Und dort fällt er das Urteil, du hast den Krieg geführt und du hast großen Schaden angerichtet, du hast Unmengen an Toten verursacht und die gerechte Strafe für all das, was du an Leid erbracht hast, ist der Tod. Das hat alleine noch nichts mit dem Bund zu tun. Jetzt kommt, warum ein Bund etwas anderes ist. Wenn jetzt aber in dieser Situation dieser siegreiche König zu seinem Feind, dem Besiegten, sagt, der eigentlich sein Leben rechtskräftig verwirkt hat, das Urteil ist gerade über ihm gefallen, du bist des Todes würdig und du bist des Todes schuldig. Und dann sagt, ich schenke dir dein Leben, indem ich einen Bund mit dir schließe. Du hast keinen Rechtsanspruch darauf. Denn du bist des Todes und es wäre nur rechtens, dich zu töten. Aber ich, der siegreiche König, verpflichte mich selbst, dein Leben zu erhalten. Und als Zeichen und zum Schutz meines Bundes erlaube ich dir, an meinem königlichen Hof zu leben. Und jetzt hat dieser Besiegte zwei Möglichkeiten. Entweder er besteht auf die Durchsetzung des Rechtsspruchs und auf seine Tötung, oder er nimmt diesen Bund an, den der König ihm zugibt und billigt und ihm ermöglicht. Was ist ein Bund? Ein Bund ist eine einseitige Willenserklärung, eine einseitige, empfangsbedürftige, unumkehrbare Selbstverpflichtung. Dieser siegreiche König, obwohl ihn nichts hätte dazu veranlassen müssen, kommt allein und selbstständig darauf, aus einer vollkommenen Freiheit, er hätte jederzeit das Recht gehabt, anders zu handeln. Und er schließt einen Bund und verpflichtet sich selbst. Und was gehört mit in einen Bund rein? Um das Leben oder konkreter die Lebensqualität des anderen zu fördern. Und häufig passiert es in der Form, dass dort ein Zeichen gegeben wird. In der Bibel ist es häufig ein Opfer oder Blut. Hier in dem Beispiel vom König ist es dieses Zeichen, du darfst an meinem Königshof leben. Ein Bund. Hier geht es nicht um Leistung und Gegenleistung. Hier geht es darum, dass jemand, der das Stärkere ist, in dem Fall, sich selber verpflichtet, sich zu begrenzen, sich zu beschränken, um des anderen willen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir das und wir finden es deswegen, weil der Gott der Bibel ist ein Gott des Bundes. Der Gott der Bibel ist ein Gott des Bundes. Erste Bibelstelle, wo Gott einen Bund mit Noah schließt. 1. Mose 6, Vers 18. Moment. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frau deiner Söhne mit dir. Was ist die Situation? Noah lebt in einem Land, lebt auf einer Welt, die so verdorben ist, die so gerichtsreif ist, die so durchzogen ist vom Bösen, dass Gott keine andere Wahl sieht, als zu sagen, dieses Geschlecht, diese Menschheit, so wie sie ist, die muss weg. Es gibt keine andere Wahl. Und nicht falsch verstehen, Noah war nicht jemand, der mit einem heiligen Schein und mit einem weißen Gewand durch die Gegend gerammelt ist und gesagt hat, ha, ich bin da ja nicht dazugehörig. Noah war genauso. Der gehörte genau in dieses Geschlecht rein. Der war genauso ein Sünder vor Gott und im Rahmen gegenüber seiner Heiligkeit. Und was macht Gott? Er erwählt sich aber den Noah. Und er schließt mit diesem Noah und mit seinen Nachkommen einen Bund. Gott beschränkt sich und sagt, dieses ganze Urteil, was ich dort spreche, spreche ich über die ganze Menschheit, aber mit Noah schließe ich einen Bund und den verschone ich. Den bringe ich durch dieses Gericht hindurch. Den nehme ich in die Arche hinein und der wird überleben. Und dann schließt Gott mit Noah im Nachgang einen Bund. Jetzt muss ich hier vortreten, weil das habe ich tatsächlich nicht hier. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird. Und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und ich sprach, und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und Gott beschränkt sich. Er verpflichtet sich selbst, diese Erde nicht wieder durch eine Sintflut zu verderben. Das macht er aus Gnade. Und er begrenzt sich in seiner Allmacht und macht sich angreifbar. Er macht sich fassbar. Und wir sehen dann, wie die ganze Bibel von verschiedenen Bünden immer wieder erzählt. Und wie Gott immer wieder Bund um Bund um Bund mit seinen Menschen schließt, ob es Abraham ist, ob es Isaak ist, ob es Jakob ist, ob es dann Mose und das Volk Israel ist, ob es Salomo, ob es Jonathan, ob es David ist. Gott schließt immer wieder einen Bund mit seinem Volk oder mit seinen Menschen. Und jedes Mal verpflichtet sich Gott auf eine bestimmte Handlungsweise, ohne dass ihn jemand hätte dazu zwingen können. Einfach, weil er es möchte und weil er Gnade hat. Was können wir daraus lernen? Gott ist ein Gott des Bundes und Gott möchte, dass wir Menschen des Bundes sind. In Deutschland ist es so, und das ist eine Entwicklung, die schon seit Jahren passiert, dass Menschen immer später heiraten und immer später Familien gründen. Und ich glaube, ein Punkt dafür ist, weil Menschen viel später reif werden, um in einen Bund einzutreten. Die Bündnisreife, die es braucht, um einen Bund und so eine Selbstverpflichtung zu schließen, ist etwas, das muss gelernt werden. Da muss man sich schulen und da muss man sich formen lassen. Was gehört dazu? In der Ehe, die Buchhalterei hört auf. Das ist jetzt eine schlechte Nachricht für die Sarah und für die Lea, die mit Buchhalterei in der Richtung ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist unglaublich wichtig. Aber in der Ehe oder in Beziehungen, ich habe einmal mehr als du einen Geschirrspüler ausgeräumt. Jetzt habe ich Anrecht, dass du, und es wird super eklig, das ist doch tot im Top. Wenn diese Aufrechnerei innerlich losgeht, stirbt Liebe. Es gehört nicht in den Bund. Wer gelernt hat, unter einem Bund und im Bund zu leben, der lebt verbindlich und der macht sich verbindlich. Der weiß, ich verliere nichts, wenn ich verbindlich bin. Weil er weiß, in der Ehe Ich bin in einen Rahmen gestellt, da hat Gott seinen Segen draufgelegt. Wenn ich alleine bin, weiß ich, auch wenn ich mich verbindlich mache, ich habe einen Gott, der für mich sorgt. Auch wenn ich durch diese Verbindlichkeit, die ich da lebe, vielleicht manches gebe. Aber ich weiß, Gott steht auf meiner Seite und er wird es segnen. Und er wird mir begegnen und er wird mir das geben, was ich brauche. Ich achte den anderen höher als mich selbst. Das ist eine Essenz aus Philipper 2, Vers 3 bis 4. Wir haben gestern gelernt, was das mit Flugzeugen und Helikoptern auf sich hat. Was es da bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst. Auch das erfragt das gerne mal die Paare, die da gestern dabei waren, der Daniel und die Katrin, der Miga und der Annalena, der Maris und Senni, uns zwei. Fragt mal, was es mit Helikoptern und Flugzeugen zu tun hat. Matze und Annette, stimmt euch, darf ich natürlich nicht vergessen, und Heiko und Katrin natürlich auch. Fragt die mal. Ihr werdet eine Antwort bekommen, da habt ihr keine Ahnung. Also das werdet ihr nie erwarten. Also ich hoffe, ihr habt genug Interesse. Was bedeutet es, den anderen höher zu achten als sich selbst? Es heißt, zu gucken und zu schauen, was braucht der andere in dem Moment vielleicht? Wo muss ich von dem was lernen? Was hat Gott in den Mann oder in die Frau an meiner Seite hineingetan, was ich nicht habe und wo ich was lernen kann? Und dann das andere, weil ich es nicht habe, nicht gering zu achten, sondern lernen, höher zu achten. Und als letztes, und es gibt sicherlich noch mehrere Sachen, in der Ehe haben wir den Auftrag, dass wir miteinander und aneinander wachsen. Wachsen hin zu Christus. In der lutherischen Kirche und in der lutherischen Theologie ist Ehe ein Hauptinstrument Gottes für die Heiligung. Das kennen wir in Freikirchen nie. Aber jeder, der eine Ehe schon geführt hat oder in der Ehe ist, der weiß, da wird ordentlich geschmörgelt. Da muss einiges sterben, was dort nicht passt. Gott heiligt dadurch. Wir wachsen hin zu ihm. Und wir werden ihm ähnlicher, auch durch den Partner, der uns manche unbequeme Wahrheit sagt, der uns manchmal spiegelt. Und der uns manchmal sagt, was eben nicht passt. Und gleichzeitig aber auch ermutigt, stärkt, manchmal die Hand ist, die einen führt, wenn man selber gerade zweifelt und nicht weiß, wie es weitergeht. Und das kostet manchmal Kraft, das kostet manchmal Nerven, aber es ist ein Segen, den Gott draufgelegt hat. Und das wird nicht nur in Ehen gelebt, das kann man genauso in guten Freundschaften leben. Ich möchte mit einem Beispiel schließen. Ich saß letztens mit jemandem zusammen und habe mit dem Seelsorgegespräch gehabt und er hat immer wieder darum geklagt, dass Freundschaften, die er versucht zu bauen, immer wieder so on und off, also mal da, mal wieder kaputt, mal da, mal kaputt, mal da, mal kaputt. Und das war was, das hat ihn zutiefst betroffen gemacht, weil er gesagt hat, ich wünsche mir so tiefe Freundschaften, die halten und die auch Stärke sind, wenn es mir schlecht geht und die tragen. Und er hat das bedauert und hat das immer wieder in seinem Leben gesehen, wie dieses Muster da ist, wie Freundschaften mal da sind und wie sie dann wieder kaputt gehen. Und ich höre ihm zu und ich merke, ich bin gerade auch in einer Phase. Oder ich nehme seit ein paar Jahren diese Phase wahr, dass sich Freundschaften auch verändern durch andere Lebenssituationen, durch andere Lebensphasen. Wir haben geheiratet, der Kollege hat geheiratet, die haben ein Kind bekommen. Früher war es so, wir haben Freitagabend um 11 ausgemacht, was wir Samstag zusammen machen, weil wir machen konnten, was wir wollten. Jetzt ist es so, wenn wir versuchen, irgendwie einen Termin zu finden, müssen wir einen Kalender aufschlagen, das ist sowas Ätzendes, und müssen reinschauen und müssen uns einen Termin machen, wo wir sagen, hey, dort wollen wir in Freundschaft investieren. Und es kostet manchmal Nerven und Kraft, diesen Weg zu gehen. Und es ist aber so notwendig und es ist so wertvoll. Es verändern sich Dinge. Ja, das ist Leben. Aber wenn wir im Bund sind, können wir jetzt sagen, der hat sich schon Ewigkeiten nie gemeldet. Und wenn der sich nie meldet, soll er sehen, wo der Pfeffer wächst. Wenn wir im Bund leben, merken wir, hey, ich kann dort auf diese Person zugehen, weil sie mir wichtig ist. Ich kann das, was mir wertvoll ist, das kann ich bewahren und bauen. dort kann ich rein investieren. Und dort kann ich sagen, das ist was, was wertig ist. Und das will ich nicht einfach fahren lassen. Beziehungen, Ehe, Freundschaften, es ist manchmal Arbeit. Aber es ist wertvoll, diese Arbeit zu tun und diese Arbeit nicht zu scheuen. Warum? Weil das eine hohe Lebenszufriedenheit für Menschen in unserer Zeit ist. Dass wir merken, wenn wir stabile Beziehungen haben, dann ist es etwas, was uns trägt. Ob wir verheiratet sind oder ob wir nicht verheiratet sind, ist da vollkommen unabhängig und uninteressant. Dort, wo wir starke Beziehungen in unserem Leben haben, ist eine hohe Lebenszufriedenheit. Und die halte ich nun mal nur bedingt aufrecht durch diesen ganzen Social-Media-Wahnsinn. Da braucht es echte Beziehungen, 1:1. Das geht mal, aber um es wirklich aufrechtzuerhalten, braucht es auch diese Momente, wo man wirklich Qualitätszeit hat. Gott ist ein Gott des Bundes. Wir sollen Menschen des Bundes sein und Gott möchte, dass wir bündnisfähig werden und dass wir Menschen des Bundes werden, wie er ein Gott des Bundes ist. In Christus hat Gott einen neuen Bund mit dieser ganzen Menschheit gemacht. Er, der König, hat dieser besiegten Generation und dieser besiegten Menschheit ein Zeichen gegeben, was er mit Blut unterschrieben hat, indem er seinen Sohn ans Kreuz gebracht hat. Und dieser Bund ist unverbrüchlich. Dieser Bund, dieses Ja Gottes zu dir, ist etwas, das dürfen wir immer wieder als Grundlage, das müssen wir als Grundlage haben, um darauf unsere Beziehungen zu bauen. Und aus diesem Bund mit Gott und aus diesen Lernfeldern, die Gott uns schenkt, werden wir Menschen, die stabil sind, werden wir Menschen, die fähig sind, andere Bünde zu schließen. Bund mit einem Partner und auch solche Freundschaftsbünde, die halten und die hindurchgehen, die durch Feuer und durch Wasser Bestand haben. Da, wo wir merken, dass wir umdenken müssen, dass wir aus diesem Vertragsdenken raus müssen, lasst es uns ablegen. Lasst uns Gott bitten, zu erkennen, wo wir vertragsmäßig denken, wo es nicht gut ist. Bei Amazon darfst du es. Aber es gibt andere Situationen, da ist es falsch. Und da zerstört es und da zertreibt es. Ihr lieben Lobpreiser, macht euch mal auf. Wir singen gemeinsam ein Lied, und zwar das Vaterunser. Und ich möchte uns einladen, dieses Lied zu beten, zu singen und darin auch zu singen, da wo wir merken, dass wir übertreten haben, da wo es nötig ist, dass wir vielleicht wirklich uns korrigieren lassen von Gott. Lasst das mit hineinlegen in dieses Lied und lasst uns Gott dort drin suchen.